Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcast-Specials. Wir sprechen in diesen Specials über Neugründung und wir wollen einen Einblick geben, warum wir als 3.16, warum wir, Markus und ich, Thomas, gerne gründen und wie wir das genau machen. Und diese Specials sind kurz und knackig. Wir wollen ganz konkret ein Handwerkszeug zu zwei, drei Fragen mit an die Hand geben. Und heute wollen wir darüber nachdenken, wie startet man eigentlich? Also letztes Mal haben wir schon ein bisschen über die Grundlagen gesprochen und heute würde ich mal ganz gerne, Markus, ein bisschen tiefer einsteigen in zwei Fragestellungen. Und zwar das erste ist einmal ein bisschen Teamzusammenstellung. Also wie stellt man Teams zusammen? Das zweite ist dann, wie sehen so erste Treffen aus? Aber erstmal zum ersten Punkt, so ganz konkret, was glaubst du? So ein Gemeindegründungskontext ist ja auch herausfordernd, kostet eine Menge Kraft, man braucht ein relativ hohes Commitment, gerade von den Leuten, die zum Start da sind. Meistens sind es ja kleinere Teams, die gründen. Was für Leute braucht so ein Team, um eben erfolgreich eine Gemeinde zu gründen? Was ist da deine Perspektive, deine Erfahrung zu?
Ja, die richtigen Leute zu sagen, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu Platz, ne? Aber es geht um die richtigen Leute, auch nicht nur die richtigen Leute. Also ich finde, man darf auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber manchmal braucht es einfach auch Leute, die einfach einen Stuhl wärmen, ne? Platz halten und so, wenn man ein Starterteam baut. Ne? Also da muss man ein bisschen auf der Hut sein, dass man jetzt nicht zu sehr an Höchstleistungsteams irgendwie denkt. Aber es braucht Leute, die, wie du es gesagt hast, ne? Also die richtige Einstellung eben mitbringen, also die was machen wollen, denen bewusst ist, okay, das ist jetzt nicht, ein Gottesdienst, den sie besuchen oder eine Bibelfreizeit, ne? Sondern also das ist jetzt insofern harte Arbeit, weil wir uns auf dem Battlefield eben begeben. Ne? Das heißt, sollen eine gewisse Reife haben, müssen auch vielleicht bestimmte Kompetenzen mitbringen und müssen sich irgendwie auch in das Teamgefüge also einfinden. Ne? Also so einen nerdigen Spezialist, ne? Der aber mit Menschen nicht klarkommt, da würde ich also wahrscheinlich also von absehen, weil das eben auch wichtig ist, dass da die richtigen Leute dann eben zusammen sind.
Ja, ja. Also ich bin ja selbst Teil dieser einer Gemeindegründung gewesen. Und habe mich dann so klammheimlich in die Leitung begeben, aber bin ja selbst zu Beginn einfach nur Teilnehmer gewesen und eben habe mitgestaltet in diesem Gemeindegründungsteam in Altwarnbüchen. Und für mich war das irgendwie eine gewisse magische Zeit, würde ich mal sagen, gerade diese Startphase. Die war für mich sehr energetisch und sehr emotional auch, also im positivsten Sinne. Und wir haben ja vor knapp über 4 Jahren eben in Altwarnbüchen gestartet mit öffentlichen Gottesdiensten. Aber es gab ja auch eine Phase vorher, wo ihr als 3.16 Linden schon vor 7, 8 Jahren mal, müssen das ungefähr so gewesen sein, glaube ich, mal mit Testgottesdiensten gestartet habt. Und dann aber letztendlich nach, ich glaube, 6 Gottesdiensten das Ganze nochmal eingestampft habe, weil ich gesagt habe, nee, das passt jetzt erstmal nicht. Und vor diesem Hintergrund fand ich die Frage sehr spannend. Was ist sozusagen ein Unterschied zwischen dem Team, das sozusagen, das du, mit dem du letztendlich dann in Altwarnbüchen gegründet hast, oder eben dem Team, mit dem ihr damals gestartet seid und wo ihr dann gesagt habt, nee, das passt. Passt nicht so ganz.
Ja, genau. Also wir haben nach 3 Jahren Gründung, also nach 3 Jahren, nachdem die Muttergemeinde 3 Jahre alt war, mit dem ersten Projekt angefangen, so wie es unser Konzept will, und mussten das dann einstellen. Also da gibt es mindestens so 2 Entwicklungsstränge, die da zusammengehören und auch dazu geführt haben. Wir hatten in der Muttergemeinde einen großen Konflikt. Eine Leitungsteamwahl hat nicht geklappt wegen sexualethischer Fragen, wie man das so schön sagt. Ne? Und das war einer der Gründe, warum wir eingestellt haben. Wir sagen, okay, wir brauchen ein starkes Fundament. Ne? Und es bringt jetzt nichts, irgendwie den Balkon weiterzubauen oder die Terrasse oder irgendwas, wenn das Fundament nicht stimmt. Aber wir haben eben auch festgestellt, also das Team ist nicht stark genug. Es war tatsächlich, also in Summe von der Chemie, die Leute waren zu unterschiedlich und ich habe versäumt, auch darauf zu achten, also dass manchmal auch Leute reinkommen, die vielleicht nicht also nicht stark genug sind, also nicht hingegeben genug sind oder so. Das habe ich gerade gesagt, dass das passiert. Ne? Also gerade wenn du so einen dynamischen Prozess hast, dass Leute dann dazukommen, weißt du ja auch aus der Geschichte von Altenbüchen, dann kommen Leute, dann gehen Leute, aber es waren zu wenig starke, fitte oder zu wenig fette Leute, wie wir ganz gerne sagen, also zu wenig fette Leute einfach da. Ne? Und das hätte einfach in Summe dazu geführt, ne? Also dass die Arbeitspakete nicht gut verteilt werden, dass die Rollen nicht klar sind, dass nicht genug Hüte hätten verteilt werden können und einfach viele Konflikte, einfach zwischenmenschliche Konflikte, so Chemiegeschichten einfach dazu geführt haben, dass wir uns von Anfang an vielleicht auch zerlegt haben. Ne? Also das muss man einfach so sagen, und das ist jetzt kein Bashing von irgendwelchen Leuten, sondern man muss einfach ein bisschen darauf achten, also dass das Team gut zusammengestellt ist, ne? weil die kreieren die Kultur, ne? Und das, was da im Kleinen entsteht, das wird sich eben auch weiter ausbreiten. Ja.
Also ob das dann gelingt, ist auf jeden Fall schon mal vielfältiger als einfach nur Teamzusammenstellung, sondern das war eben so ein ganz anderer Faktor aus der Muttergemeinde, der das mit belastet hat oder mit herausgefordert hat, wo man sagen muss, okay, Teamzusammenstellung ist ganz wichtig, aber eben auch nicht alles, ne, sondern es ist letztendlich dann doch ein komplexes Gebilde, so eine Gemeindegründung. Du hast dann aber über Fat People gesprochen, ein Punkt, der für uns super entscheidend geworden ist, ne, Fat steht für faithful, available, teachable, also glaubensvoll, verfügbar und lernbereit oder belehrbar. Und das ist sind für mich ganz grundsätzlich ja total die entscheidenden Kriterien für Menschen, die in einem Team wertbeitragend sein können oder sind. Das ist etwas, was da sehr wichtig ist. Und das glaube ich auch, du hast gesagt, es braucht auch ein paar Kompetenzen. Man braucht halt jemanden, der Gitarre spielt. So, aber letztendlich ist das, glaube ich, das Entscheidendere. Haben wir Leute dabei, die glaubensvoll sind, die verfügbar sind, die sich einbringen wollen und die auch bereit sind, nicht nur einfach ihren eigenen Kopf durchzusetzen, sondern bereit sind, sich unter diese Vision zu stellen oder unter diese Strategie zu stellen, die man da hat.
Genau, ja, und das ist der erste Filter sozusagen. Wenn ich mir überlege, also wen hole ich so in ein Team? Also ich habe natürlich meine Vision, ich habe meine Idee. Ich spreche mit den Leuten über diese Idee, die müssen die Idee auch gut finden. Ne? Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig, bevor jemand so in dieses Team kommt. Dann habe ich diesen ersten Filter, sind die Leute fett im beschriebenen Sinne. Und dann müssen sie halt eine gewisse Rolle erfüllen. Also nicht jeder muss unbedingt gleich eine Rolle erfüllen, aber ich habe bestimmte Teamrollen, also die ich habe. Also ich brauche jemanden, der die Musik macht. Ne? Ich brauche jemanden, der vielleicht die Kommunikation macht, der eine Kleingruppe leiten kann, der einen Gottesdienst moderieren kann, der Kisten schleppen kann und also nicht nur das schleppen kann, sondern das vielleicht auch koordiniert, also je nach Konzept. Und dann auch nochmal zu dem ersten Scheitern der Gemeindegründung. Also wenn wir diesen Konflikt in der Muttergemeinde nicht gehabt hätten, ne, hätte man das Team ja auch entsprechend also bauen können. Dann hätte ich es vielleicht nicht auf Eis gelegt oder eingestellt und hätte dann nochmal geguckt, okay, ich brauche diese oder jene Person und die versuche ich zu installieren. Und heute, während wir gerade Fahrenwald gründen, habe ich auch eine gewisse Liste vielleicht von Tätigkeiten, von Rollen und auch schon ein paar Leute ja in dem Team und so, und überlege, okay, wer kann welche Rolle übernehmen und gucke dann aber auch, welche Rolle ist noch unbesetzt, welche ist ganz kritisch für den Anfang. Die möchte ich, die muss ich dann noch besetzt haben. Manche hat vielleicht ein bisschen Zeit, wo ich sage, okay, da müssen wir langfristig gucken, dass sich da jemand hinentwickelt oder wir noch jemanden ins Team holen.
Ja. Also es sind ja wenigstens zwei Filter, die du schon mal genannt hast. Ne? Also einmal die Fat People und die Rollen. Für mich ist auch nochmal dieses Herz für die Zielgruppe oder für den Stadtteil ist auch noch ein Filter, wo ich sage, also ne, du hast gerade schon gesagt, ne, wir wollen da nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Es geht nicht darum, dann eine Liste zu erfüllen oder so, aber so eine Grundhaltung der Zielgruppe gegenüber oder des Stadtteils gegenüber ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ne? Also wir sind ja, versuchen ja Ortsgemeinde im engsten Sinne auch zu sein, also wirklich einen Stadtteil oder die Stadt schöner zu machen und da gerade auch Menschen zu haben, die sich damit verbunden fühlen, mit dem Ort, an dem sie leben, an dem Ort, an dem wir dann Gemeinde auch gründen, ist, glaube ich, auch nochmal ein Filter. Ne? Fällt dir noch irgendwas ein oder bist du damit erstmal fein?
Nee, also im Grunde ist es das. Ne? Also die müssen da hingegeben sein. Also es ist kein Filter, ich habe es auch schon angedeutet, eine gewisse geistliche Kompetenz. Also mein Bild von Gemeindegründung ist so ein bisschen bundeswehrlastig vielleicht oder Army-lastig. Also wir sind eher die Pioniere. Ja, wir werden hinter den feindlichen Linien abgesetzt, ne? Und wir bauen die Brücken. Und du musst eine gewisse Einzelkämpferausbildung eben haben, mhm. Zumindest mal als Gemeindegründer. Ne? Aber dieser Spirit muss, also ich muss mich zumindest bereit sein, mich in diesen Spirit mit reinzubegeben. Mhm. Ne? Also zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Predigt, ne, und betet mal alle für mich. Ist auch manchmal dran im Team, ne? Aber wenn das ständig so ist hier, gib mir irgendwas, ne, und segne mich, das wäre wahrscheinlich fehl am Platze. Ne?
Wie gehst du um mit Lücken? Also jetzt gerade gründet ihr in Fahrenwald ja eine weitere Gemeinde. Und wie gehst du um mit Lücken? Du hast gesagt, du hast ein paar Rollen im Blick, hast auch eine gewisse Liste von Menschen und da gibt es bestimmt auch Lücken, gehe ich jetzt mal von aus. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du dem zu begegnen?
Ja, Mut zur Lücke, ne, sage ich immer. Mut zur Lücke. Aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt Lücken, also die kannst du, die sind im Toleranzbereich, könnte man sagen. Da kann ich mit umgehen. Das könnte jemand dann mal so sporadisch übernehmen. Aber es gibt auch andere. Als wir 316 in Linden gegründet haben, habe ich mir geschworen, ich werde nicht Lobpreis leiten. Das habe ich nämlich in der Gemeindegründung vorher gemacht. Das kann ich nämlich auch.
Ach Quatsch.
Ach ja, doch.
Alter, genau, Schwede.
Das wissen die wenigsten. Ne? Also alle, die das hören, nicht weiter sagen.
Für mich sogar neu.
Ja, ja. Und, ja. Und wir hatten bis 4 Wochen vor Start, also Kickoff richtig, ne? Also der Big Bang, der richtige Gemeindestart, hatten wir keine Lobpreisgeschichten, ne? Keine Lobpreisleiter. Und die Lobpreisgeschichte schien eine sehr traurige zu werden. Und wie gehe ich damit um? Ja, wir haben natürlich gebetet und vertraut. Und ich habe Gott auch immer wieder gesagt, ich mache das nicht. Ne? Also weil aus der Vergangenheit wusste ich, Provisorien halten ewig. Mhm. Und dann war seinerzeit, fing dann das Glaubenszentrum in Bad Gandersheim mit der School of Worship an. Und die haben dann angefragt, 3 Wochen oder 4 Wochen vorher, ob wir nicht eine Praktikumsstelle sein können für die Band. Und so hatten wir im ersten Dreivierteljahr immer eine Band aus dem Glaubenszentrum. Und die haben dann seinerzeit dafür gesorgt, dass dieser Bereich sich dann entwickelt. Ne? Aber es ist, also Mut zur Lücke ist leicht gesagt, aber klar, also es bringt dich so auf die Knie und lässt dich beten. Und manchmal muss man es eben auch aushalten. Mhm. Ne? Aber es gibt in so kritisch, also Gemeindegottesdienst jetzt ohne Lobpreis ist es undenkbar. Ne? Ja. Also da musst du dann auch was machen. Ne? Aber du musst auf jeden Fall umgehen können und umgehen wollen mit den Lücken.
Ja. Ja. Ich fand das auch sehr spannend, dass als ich dann mehr Verantwortung in Altenbüchen übernommen hatte, war auch gerade die Lobpreisstelle, die Lobpreisleiterrolle eine, die nicht gut besetzt gewesen ist aus Altenbüchen heraus. Da Andi Friesen aus Linden hat aber schon mit im Gründungskontext ist er mit nach Altenbüchen gegangen und hat eben gesagt, dass er das unterstützt, das Projekt, mit der ganz klaren Perspektive, dass er kommt, um eben Lobpreisleiter zu sein. Vielleicht war das ja auch wieder deine Angst, Markus, die du hattest, in Altenbüchen jetzt dann noch mal auf eine Gitarre greifen zu müssen. Und da hast du den Andi ja mitgenommen und das war total segensreich für uns, weil das eine große Baustelle ist, wie du es sagst, das ist ein kritischer Punkt und dass da jetzt einfach keine Lücke klafft, die total schmerzhaft ist, sondern dass sich da jemand hineinstellt für eine bestimmte Zeit, um mitzugehen, bis sich diese Rolle eben dann durch jemanden aus dem Team besetzen lässt, war für uns total der Segen. Mhm. Also das war für uns ein Riesenunterschied, glaube ich, den der Andi da gemacht hat. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, total wertvoll, da eben auch Ausschau zu halten. Vielleicht gibt es da Leute, die bereit sind, für eine gewisse Zeit lang mit in dieses Pionierfeld zu gehen, die sich eigentlich woanders zu Hause fühlen und dann auch wieder zurückgehen und das völlig fein ist, aber eben mit bereit sind, diese ersten Wege zu laufen.
Ja, ergänzend dazu, also eben auch zu schauen, also wenn ich da Lücken habe, ne, also es geht nie darum, bei Gemeindegründung Leute aus anderen Gemeinden abzuziehen. Ne, das ist Sünde, das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Ja. Aber bei uns in der Gründung waren eben auch Leute, die sagten, okay, ich bin in einer anderen Gemeinde, ich arbeite nicht mit. Und haben dann auch gefragt, und dann haben wir quasi so jährliche Commitments gemacht. Ne, für ein Jahr setz dich doch hier mit ein. Auch mit dem Segen der Heimatgemeinde. Und dann sind die aber auch wieder gegangen, kann enorm hilfreich sein. Und zu Andi möchte ich noch sagen, also ich habe den nicht mitgebracht in dem Sinne, dass das meine Idee war, sondern Andi hat es angeboten und es war wirklich ein Segen. Und von daher auch einfach ein großes Shoutout an Andi. Ja. Ne, Andi Friesen Music übrigens, ne, also wer das hört, ne, ihr müsst das mal checken. Also wirklich ein begnadeter Typ, bei vielen Gemeindegründungen schon mitgemacht und hat jetzt auch für Fahrenwald wieder seinen Gastarbeiterstatus angeboten. Cool. Und er ist einfach eine absolute Kanone und das ist natürlich super, aber vom Prinzip eben das ruhig auch denken, ne? Also wer kann uns auch vorübergehend helfen?
Ja. Wir brauchen Fat People, wir brauchen Pioniere, Leute, die bereit sind, da mitzugehen, wir brauchen ein Herz für die Zielgruppe, für den Stadtteil Und da müssen wir eben auch umgehen mit Lücken, mit Herausforderungen, die da entstehen im Team und nicht darauf warten, dass ein High-Performance-Team einfach an den Start kommt, sondern vor allem loslaufen und dann auf dem Weg auch diese Rollen füllen. Okay, cool. Wie sehen so erste Treffen aus? Ich habe noch sehr gut in Erinnerung meinen ersten Besuch bei einem Gründungstreffen in Altwarnbüchen. Wie sieht so ein erstes Treffen, oder wie sehen die ersten Treffen in Summe aus? Was würdest du sagen, was ist charakteristisch für diese ersten Treffen bei einer Gemeindegründung mit 316?
Ja, du setzt ja den Kurs, ne, mit den ersten Treffen, oder für den ersten Eindruck kriegst du keine zweite Chance, wobei ich das jetzt nicht zu stringent sehen würde. Und natürlich, also das Team muss ich kennenlernen, das ist wichtig, wobei oft in der gemeinsamen Arbeit, die man tut, lernt man sich ja auch schon kennen. Ne? Das bleibt einfach so. Und wir werden ja demnächst auch mal hier im Podcast was über Teamentwicklungsphasen und so machen. Und beten ist natürlich auch wichtig und all das. Also damit setze ich den Kurs. Aber was für mich das Allerwichtigste ist in den ersten Treffen, ist den Fokus ganz klar auf Evangelisation zu setzen. Mhm. Das Klima in Deutschland hat sich ja verändert, ne? Viele gründen momentan, aber wir nehmen eben auch wahr, dass viele Gründungen einfach woanders hingehen, mit anderen Leuten was zu tun haben zu wollen und so, und einen neuen Stadtteil sich zu erschließen oder einfach einen neuen Standort zu eröffnen. Was ein bisschen Mangelware ist, ist immer noch das Thema Evangelisation. Also wirklich das im Fokus zu haben, neue Leute zu erreichen. Und das heißt, nicht nur im ersten Treffen, sondern in den ersten Treffen ist das Thema, also bei uns dann VIP-Strategie, ganz, ganz wichtig. Und immer die Frage, also was tut sich auf unserem Missionsfeld? Und da versuche ich die Leute immer mit hineinzunehmen, vielleicht auch ein bisschen in die Pflicht mitzunehmen. Okay, wir machen jetzt nicht einfach nur eine coole Gemeinde mit leckerem Kaffee, toller Musik und ansprechenden Predigten, sondern wir machen das vor dem Hintergrund der Leute, also die deine VIPs eben sind. Ne? Das versuche ich ins Bewusstsein zu bringen, dass den Leuten, also dass klar ist, wen wollen wir hier sozusagen erreichen. Ne?
Ja. Also ganz kurz zur Erklärung, VIPs sind für uns very important people, Menschen, die du in deinem Umfeld hast, die von sich selbst sagen würden, dass sie nicht gläubig sind, dass sie keine Christen sind, und die aber eben wichtig sind und die du erreichen möchtest mit dem Evangelium, mit dem, was die gute Botschaft von Jesus Christus eben ist. Und wir nennen diese VIP-Strategie, bildet eigentlich fünf Dinge bei uns ab oder fünf Phasen. Mhm. Das erste ist erforschen, das zweite ist beten, das dritte ist kümmern, das vierte ist weitersagen, das fünfte ist dann das integrieren. Und das ist für uns ein ganz, ganz elementarer Bestandteil der 316-Strategie. So wie wir denken, so wie wir unsere Dinge gestalten wollen, immer wieder vor diesem Hintergrund, weil du hast gerade gesagt, wir wollen nicht sündigen, wir wollen keine Menschen aus anderen Gemeinden abwerben, sondern eben wir wollen Menschen erreichen, für die das eine neue Botschaft ist. Und ich fand das für mich so eindrücklich, als ich bei diesem Treffen saß und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, wir waren so ungefähr 15 Leute. Und dann hast du diese Frage damals gestellt, so, ne, schreib mal ein Zettelchen, Stift, welche Menschen habt ihr in eurem Umfeld, die von sich selbst sagen würden, dass sie keine Christen sind und den ihr aber wünscht, von dieser Botschaft zu hören. Mhm. Und dann saß man da so ein paar Minütchen und alle haben so in die Luft geguckt und so ab und zu mal einen Namen aufgeschrieben. Und dann haben wir diese Namen anschließend auf einen Flipchart geschrieben und waren erstmal, ich glaube, die Anzahl haben wir erstmal aufgeschrieben von jedem Einzelnen, und dann stand da auf jeden Fall eine Zahl größer, 100, ich weiß nicht mehr genau, wir haben gerade vor der Aufnahme der Folge noch gerätselt, waren es 300 oder 100 oder wie viel auch immer, wir haben es auf jeden Fall archiviert, ich würde es herausfinden können, aber es war auf jeden Fall ein mind-blowing Moment, also man saß so da und sagt so, ey, wir sitzen hier 15 Peoples und wir spielen Kirche manchmal, so gefühlt, und da sind einfach mal weit über 100 Menschen, die wir in unseren Freundschaften haben, in unseren Beziehungen, die wir einfach pflegen, die wir eigentlich erreichen wollen mit dieser Nachricht. Und das ist unsere Zielgruppe. Das ist unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist nicht irgendwie anders, sondern diese Menschen wollen wir erreichen mit der Gemeindegründung, die wir starten. Diese Perspektive zu haben, man sitzt da mit 15 Leuten und man denkt so, wow, diese Menschen mit dieser Nachricht zu erreichen und zu berühren, würde viel, viel verändern. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Instrument ist, um das immer wieder in den Fokus zu holen, in diesen ersten Treffen. Worum geht es eigentlich? Und ab und zu mal sprechen mich Leute in Altenbüchen an und sagen, ah, dieser Spirit von damals, ne? Also gerade dieser Fokus auf die VIPs und nach draußen gehen und nicht hier groß Programmen, sondern wir wollen bei den Menschen sein, das brauchen wir wieder so, ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der wirklich Kraft in sich trägt.
Ja, ja, finde ich auch. Ist ein absoluter Gamechanger. Also für alle weiteren Überlegungen auch, ne? Weil, also wir machen das ja nicht nur einmalig, ne? Sondern dann kommt diese Flipchart, kommt dann bei jedem Treffen oder bei vielen Treffen dann immer wieder mal zum Vorschein. Oder zumindest die Frage, also was tut sich auf eurem Missionsfeld, ne? Also inwiefern seid ihr mit den Leuten im Gespräch und so, und das weckt dann den richtigen Geist dafür. Man muss natürlich dazu sagen, also das klappt, wenn man Gemeinde gründet mit Leuten, die schon in der Stadt, die schon in dem Zielgebiet sind oder bei einer Tochtergemeinde. Wenn jetzt irgendwer hingehen würde, so wie unser Simon, ja, der 316 in Esslingen gegründet, der da keinen kannte, also da ist das Vorgehen am Anfang ein bisschen ein anderes, also bis du dann die Leute hast und bekommen hast und selber so ein Netzwerk, so ein Eukos, wie wir sagen, gegründet hast. Ne? Aber spätestens die Leute, die man dann vor Ort in so ein Team bekommen hat, also die sind ja verbunden, ja. Also mit anderen. Ne? Ja. Und das setzt dann eben den Kurs, weil dann überlegst du dir einerseits, also was sagt die Bibel? Also in der Einheit hast du die Bibel, ne? Was sagt die Bibel über Kirche? Und dann hast du eine Liste mit 200, 300, 400, 500 Leuten und so, aber wie muss Kirche sein, also dass sich die Leute da eben integrieren kann und dass sie hier, dass sie Bock haben auf Jesus und so weiter und so fort, und dann hast du halt den Zugriff darauf.
Ja. Hier hängt ja noch so ein drittes Mikro, den Simon, den müssen wir hier nochmal dazu holen zum Special Neugründung auf jeden Fall.
Yes,
ja. Auch sehr beeindruckend oder für mich, also sehr berührend, was da passiert in Esslingen und was der Simon da mit Sina einfach, was sie gemeinsam bewegen. Es ist wirklich schön zu sehen. Ne? Mhm. Also ist auf jeden Fall die VIP-Strategie ein elementarer Bestandteil von den ersten Treffen. Gebet füreinander war auch ein wichtiger Punkt. Gebet füreinander und auch für VIPs war auch ein wichtiger Bestandteil. Und wir haben immer wieder Deep Dives in den Einblick gemacht. Der Einblick ist bei 316 ja praktisch das Schauen hinter die Kulissen, also was macht 316 aus, was ist unsere Strategie, wie ticken wir und so weiter. Mhm. Und da haben wir immer mal wieder Deep Dives gemacht, haben tief reingeschaut, was heißt das eigentlich, was wir hier auf dieser Folie stehen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, weil du hast gesagt, am Anfang setzen wir die Segel, damit das klar ist und damit auch die Menschen, die kommen und die sich das anschauen, wissen, worauf sie sich einlassen und nicht die Katze im Sack kaufen.
Mhm. Ja? Ja, und dazu gehört eben, gerade wenn man vielleicht jetzt irgendwo gründet und noch keinen Einblick hat, also diese Veranstaltung, wo wir quasi alles erzählen über 316, und das habe ich schon angeteasert anfangs, dass ich als Gründer, als Gründerin eine klare Idee habe, ne, und auch relativ, also so detailliert wie irgend möglich, damit die Leute so ein Buy-in eben machen können. Mhm. Also das ist meine Aufgabe als Leiter, eine Klarheit zu schaffen. Das heißt nicht, dass das nicht verhandelbar ist. Das heißt nicht, dass man nicht Sachen verändern kann. Aber das, was in mir ist, mit dem trete ich ja sowieso an. Und das kommt sowieso irgendwann raus. Deswegen sage ich, warum nicht am Anfang eine Klarheit schaffen, zu sagen, also das ist die Richtung, in die ich gerne gehen möchte. Kannst du dir vorstellen, eben dabei zu sein. Ne? Und wie gesagt, man macht als Team, man entwickelt noch Konzepte und modifiziert, gar keine Frage, aber ruhig diesen Einblick dann in die eigene Seele, in die Vision, die man als Gründer dann eben mitbringt, den eben gewähren.
Ja, absolut. Ich glaube, diese Klarheit hat auch etwas sehr Attraktives. Also das ist etwas, was ich in den letzten Jahren noch mehr lieben gelernt habe. Diese Klarheit in der Strategie ist etwas, was sehr attraktiv ist, weil es viele Fragen klärt, viel Unsicherheit auch auflösen kann und damit auch uns Leitenden immer wieder was, ein starkes Tool an die Hand gibt, wenn etwas neu gestartet wird, weil wir eben Klarheit haben. Ja, abschließend kann man sagen, wir starten mit einer Teamzusammensetzung und brauchen hier einerseits Gottes Führung. Wir müssen eben, also Gott muss die Menschen zusammenstellen. Er baut seine Gemeinde, das ist ganz entscheidend. Wir als Leitende müssen es erkennen und Menschen dann eben zusammenführen. Aber gleichzeitig brauchen wir eben auch eine ordentliche Portion Kreativität. Wie gehen wir mit diesen Lücken um? Wie tun wir das? Und ich glaube, dass solche Lücken sich im Nachhinein häufig auch als Benefit erweisen können, wo wir im Nachgang feststellen, ah, okay, da hat sich etwas gut gefügt, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, da sollten wir den Kopf nicht hängen lassen, wenn es diese Lücken gibt, sondern wir brauchen eben diese Perspektive, dass Gott seine Gemeinde baut und auch dieses Team baut. Und wenn wir uns dann treffen, gehen wir mehrmals über die wenigen wichtigen Inhalte Und die Strategie muss klar sein. Wir haben eine klare Perspektive auf die VIP-Strategie, auf die Evangelisation, auf die Mission. Und dann wird sich das eben über Zeit verfestigen.